Und diese fehlende Sichtbarkeit hat dazu beigetragen, dass ich einfach in eine ganz tiefe Krise gestürzt bin. Darum hätte ich mir damals, glaube ich, gewünscht, einfach verschiedene Perspektiven lesbischen Lebens zu sehen. Gibt es auch Leute, die sind so wie ich, die gerne vielleicht Make-up tragen oder Nagellack oder auch Kleider. Das gab es halt nicht, weil es wurde immer dieses Bild kreiert von eine Lesbe wechselt in der Autowerkstatt Reifen.
Der Podcast über queere Themen.
Sputnik Pride. Und hier ist Robin Solz.
Meine Lieben, wir sind wieder da. Ich weiß, ihr habt uns, vor allem mich, sage ich jetzt einfach mal so, ihr habt uns vermisst. Wir haben gedacht, Weihnachten machen wir nicht mit, neues Jahr machen wir nicht mit. Aber erstmal, ich habe gehört, man kann das sagen, so lange, bis man sich zum ersten Mal sieht in dem neuen Jahr. Happy New Year, wie geht's euch? Muss reichen. Anyway, wir haben gedacht, es ist neues Jahr. Oh Gott. Und wir starten fulminant zurück und ich habe heute eine Gästin bei mir, mit der ich mich, glaube ich, noch nie eine Stunde am Stück unterhalten habe, was man nicht glauben mag, weil ich glaube, dass Konservative uns in eine Schublade knallen würden. Sie ist multifacettenreich, multitalented. Ich muss sagen, meine heutige Gästin ist eine feste Institution in der Podcast-Szene seit 2018. Sie entwickelt Texte und Sketche für verschiedenste Formate, geht auf Touren, macht einen der reichweiten stärksten queeren Podcasts im Dachraum und hat mir beigebracht, dass es für das Wort Lesbe einen viel schöneren Begriff gibt, nämlich Busenfreundin. Herzlich willkommen, Ricarda Hofmann.
Robin, ist so ein schönes Intro hatte ich noch nie. Ja, noch nie.
Ich muss es aber ablesen.
Ist egal. Ich habe die Augen geschlossen, habe gedacht, bin ich das wirklich? Ja, ich bin's.
Findest du es manchmal ein bisschen so schelmisch oder ist es komisch, wenn du so introduced wirst?
Ich finde, ich habe ja das Gefühl, dass das alles überhaupt nicht da ist. Und wenn ich das dann, wenn so ein Intro passiert, dann denke ich mir, fuck ja. Du hast schon ein bisschen was gemacht so in den letzten Jahren. Und dann bin ich sehr stolz darauf. Aber ich sehe das sonst nicht. Ich glaube, ich habe meine Therapeutin, oh, jetzt steigen wir direkt deep ein, sagt immer, ich müsste mein Fass abdichten. Das habe ich nämlich nicht mehr. Mir rauscht so alles durch. Und dann gucke ich irgendwann mal zurück und denke mir, wieso hast du eigentlich so graue Haare? Ach so, ja, das Leben ist es gewesen. So nach dem Motto. Aber du hast das fantastisch gemacht. Und du siehst, das möchte ich an dieser Stelle einführend sagen, du siehst fantastisch aus. Darf ich direkt dir ein Kompliment machen? Ich finde, du bist einer der Kollegen mit den schönsten Zähnen. Ich finde, du hast wahnsinnig schöne Zähne. Ich weiß nicht, wirklich, ist es creepy gerade wahrscheinlich für dich?
Speaking of the creep that I am, ich habe mich ja auch so ein bisschen vorbereitet. Man muss jetzt sagen, Ricarda und ich sind hier schon, wir machen das heute aus der Ferne. Das heißt, wenn wir uns so ein bisschen reinreden, verzeiht es uns, meine Lieben.
Es ist immer so eine
Millisekunde versetzt. Ja, und ich habe mich auf diese Podcast-Episode nämlich so vorbereitet. Ich war heute Mittag beim Sport, musste dann zurückrennen, habe gedacht, wenn Ricarda Hofmann kommt, dann muss ich mich noch duschen, schick machen, ein bisschen schminken. Und habe aber gewusst, ich möchte 10 Minuten, bevor du kommst, noch was essen. Und habe mir deswegen, also heute Morgen ja, aber habe mir nicht nochmal nach dem Essen jetzt die Zähne geputzt, was ich normalerweise tun würde. Und jetzt kommst du mit den Zähnen daher.
Krasses, strahlendes Lächeln. Also man sieht nur einen Ansetzen, die Spinatreste dazwischen, die du nicht wegputzen konntest. Ja, nein, Scherz. Du hast, das fällt mir immer auf, finde ich, wenn ich von dir rede, und ich habe mit Miss Ivanka T. von dir gesprochen, von dir, nicht über dich. Dann habe ich immer gesagt, das ist die Person mit dem schönsten Gebiss, hört sich immer komisch an, mit dem schönsten Lächeln, weil du so gerade Zähne hast. Ich stehe da ja total drauf, finde ich mega schön. Also hast du eine Klammer?
Das nehme ich ja gleich mit. Ja, natürlich.
Ja,
natürlich.
Eine feste auch so eine ganz creepige mit so einer Halterung am Kopf finden. Die hatte ich nämlich.
Boah, I wish. Wirklich? Nein, das gibt's noch.
Doch,
ich dachte, das gibt's nur in Filmen. Oh nein,
das hatte ich mit 18, das war furchtbar. Also da
mit 18 auch noch?
Mit 17. 17 bis 18, das hat jetzt auch nicht wirklich dazu beigetragen, dass man da mobbinglos durch die Schulzeit kam. Aber gut, so ist es.
Boah, ich hatte ja tolle Eltern, ich war privatversichert. Du weißt, das bedeutet noch was. Ihr könnt uns da draußen erzählen, dass das nichts bedeutet. Privatversicherung bedeutet was.
Ja.
Und ich hatte diese teure Zahnspange mit den weißen Brackets, die waren nämlich, oder durchsichtig so, die waren nämlich immer teurer.
Ja.
Aber dann gab es eine Phase, da haben die mir so Schnipsgummis um jeden Zahn drum gemacht. Und die, ja, und diese Schnipsgummis, und das war nämlich das Fiese an allem, die haben sich innerhalb von 2 Tagen in Orange, würde ich sogar fast sagen, verfärbt. Auch wenn du kein Curry essen, habe ich eh nicht. Trotzdem waren die sofort orange. Und alle haben gedacht, man hat unter dieser Zahnspange ganz, ganz vergammelte Zähne. Und das habe ich 2 Jahre ertragen
müssen. Ich habe sie aber extra immer gelbe genommen, um daraus mir einen Gag zu machen. Weil, was willst du machen? Flucht nach vorne musst du doch da tun. Wenn du so aussiehst,
dann
musst du...
rot oder so.
Ja, rot, ja. Also das, oder so, und die LGBT-Flaggen, die LGBT-Farben.
Ja, so weit war ich damals noch nicht.
Nee, ich auch nicht. Und da wusste ich noch nicht mal, dass es das gibt, diese Flagge.
Also, wenn wir gerade schon so bei so kleinen Momenten sind, ist nicht speaking of Zähne, aber weißt du, was ich mir vorhin gedacht habe, ist dieser Name Busenfreundin. Denn ich muss gerade sagen, ich sitze gerade so bei so Themen wie Steuer, Finanzbehörden, da ist ja immer alles noch, da schreibt man noch volle Mails, weißt du, da schreibt man auch nicht GLG, da schreibt man noch mit freundlichen Grüßen. Und ich merke, auch dein Projekt Busenfreundin ist ja was, was du wahrscheinlich auch in Rechnungen, in allen möglichen immer drin hast. Musstest du das schon mal verargumentieren? Denn nur einfaches Beispiel, mir geht es halt super oft so.
Ja.
Ich mache ja auch so ein bisschen Musik und meine Musiktitel sind, ich nenne es mal fast sehr pornös. Und zum wenn ich dann so Rechnungen habe, naja, ich habe so Rechnungen, die ich einreiche und dann steht da so, Musikvideo dreh, please daddy. Oder Musikvideo, no bitch, no fun. Weißt du, dann ist es immer super, wenn du das an die Finanzbehörden so übergibst und sagst, ja, das ist alles Kunst.
Bei Überweisungen habe ich damals mir den Gag erlaubt, einer Freundin mal den Überweisungsbetreff, danke für deine Mutter, zu schreiben, und das hat dann ein Bankangestellter gesehen und hat diese Freundin darauf angesprochen, weil die Mutter in der Bank gearbeitet hat. Also das war irgendwie alles sehr schwierig. Also Vorsicht bei den Betreffs. Nee, ich musste es noch nie argumentieren, aber mich haben Leute ganz oft gefragt, wie ich darauf kam, und es ist tatsächlich, das habe ich aber im Nachgang rausgefunden, ein Begriff, der auch von Johann Wolfgang von Goethe kreiert wurde, beziehungsweise öffentlich benutzt wurde, weil es hatte Busenfreundin, ist tatsächlich, hat was mit Geografie zu tun, irgendwas mit Tälern, keine Ahnung.
Aber weißt du, was ich sagen wollte, warum ich das angemacht habe, ist nämlich, dass ich natürlich mir aufgeschrieben habe, wie bist du auf den Namen Busenfreundin gekommen? Und weil ich weiß, dass du das schon 1 Million Mal erzählt hast, wollte ich meinen Weg da so reinsneaken, weißt
ja,
du?
Meistens ist es anders. Wenn das genau der Gedanke ist, dann finden wir einen anderen Weg herum. Ich kann dir sagen, dass das am Anfang, es war, und das glaubt mir halt auch niemand, ich bin aufgestanden und habe gesagt, ich mache einen Podcast, und hatte 2 Wochen zuvor an der Bahnhaltestelle, ich habe manchmal so Einfälle, dass ich irgendwie über meine Gags am meisten lache und habe gedacht, witzig, Busenfreundin könnte ein anderes Wort für Lesbe sein. Hätte ich aber niemandem gesagt, weil der echt nicht so lustig war. Wäre jetzt nicht relevant gewesen, den irgendwem zu erzählen. Und dann habe ich 1 und 1 zusammengezählt und habe gesagt, dieser Podcast, der mir gerade in den Sinn gekommen ist, nachdem ich aufgestanden bin, der könnte Busenfreundin heißen. So kam es. Und es ist einfach so random. Und ich denke mir so, ich brauche eine neue Geschichte. Also wenn du eine hast, die ich künftig Leuten erzählen kann, nehme ich sie. Cooler.
Ich würde mir was überlegen. Ich würde es dir dann per Mail zukommen lassen, so eine richtig so A4-Seite Word-Datei.
Ich war irgendwie im Swinger-Club mit anderen Frauen, da war irgendwie so ein riesengroßer Gangbang, und dann habe ich irgendeine Frau in die Brüste gefasst und sie sagte, Busenfreundin. Und dann habe ich gesagt, das ist der Name für den Podcast.
Mega, mega. Das ist eine gute Story, aber das ist manchmal schlimm, wenn das wirklich so Projekte werden, die so, ich will nicht sagen Schnapsideen, aber da du meine Drag-Kollegin ja schon mal bei dir hattest, die gute Miss Ivanka T, wir haben uns ja auch mal 2019 einfach nur gedacht, weil wir beide gern reden, wir machen einen Podcast, und dann war so das Letzte, woran wir gedacht haben, wie heißt der? Und das war so eine Zeit, da haben wir halt ständig gesagt, Gag, wenn irgendjemand irgendwas erzählt hat, so, wusstest du, die Ricarda, die war letzte Woche im Swingerclub und hatte einfach eine Frau so ungefragt an die Brüste gefasst, und dann hätten wir gesagt, Gag. So, und deswegen kam dieser Podcast, und 4 Jahre später hängt dieser Scheißname so über einem, weißt du, dass man sich...
Aber habt ihr Anfragen bekommen für, das, ob ihr Gagwriting macht oder Autorin seid oder AutorInnen
Das
seid?
Hat bei uns nie jemand geglaubt.
Okay.
Leider nein, Ricardo, leider
okay.
Nein.
No, it's just a gag. Okay, okay, ich kenne Gagballs, kenne ich. Das sind die Bälle, die man doch in den Mund nimmt, um nicht reden zu müssen, weil in so Fetisch-Kosmen, ne?
Ja, und deswegen dachten wir, damit spielen wir. Und irgendwann in der Staffel, wir hatten ja immer pro Staffel, ja witzig, ha, hatten wir mal ein Bild, wollten wir eigentlich so ein Bild nehmen, wo wir beide so ein Gagball im Mund haben. Das hat Instagram sofort gesperrt. Sofort, das kannst du nicht machen heutzutage. Das ist alles zu viel Schweinskram.
Dann hätte ich einen Apfel genommen. So wie bei den Schweinen, die so serviert werden, so diese toten Schweine. Weißt du, wenn man in einem Restaurant sitzt, dann kommt da so, nimmt man hier diese Kelle hoch und dann ist da so ein Schwein mit einem Apfel im Mund. Nicht so gemacht. Okay, ja gut.
Ja, aber sind wir drin. Namen, okay, haben wir alle nicht so viel drüber nachgedacht. Jetzt ist dieses Projekt bei dir ja schon wirklich das ist der älteste Podcast der Welt gefühlt.
Eigentlich ja.
Der älteste queere Podcast der Welt.
Oh mein Gott, das ist das. Nee, tatsächlich. Doch.
Gibt's noch wen, der länger existiert?
Ich glaube, also zumindest nicht aktiv.
Nicht im Dachraum.
Nicht aktiv. Ja. Das ist ein geiler Verkaufsmove, Robin. Der älteste queer Podcast der Welt. Nee.
Aber die Frage ist, möchtest du, ja, aber genau so mit so Punkt, 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 nee, Deutschlands, aber möchtest du dich so verkaufen, weil das macht dich als Person auch gleichzeitig ein bisschen älter, weißt du?
Immerhin könnte man ja sagen, ist es schön, dass er immer noch existiert, weil das ist ja, das kriege ich auch oft gespiegelt, dass Leute sagen, boah, seit 6 Jahren machst du das, das ist schön, dass es immer noch ein Interesse da ist an dem Podcast, das ist wiederum schön, aber so der Älteste, das klingt immer so ein bisschen nach Ritterrüstung und nach verstaubt und nach Konservatismus so ein bisschen, von daher würde ich es vielleicht, ja, würde einfach nur sagen, wann ich angefangen habe vielleicht, aber im Grunde ist es auch egal.
Ja, aber ich bin jetzt natürlich auch schon seit, ich glaube, 4,5, fast 5 Jahren im Podcast-Game.
Boah,
und ich habe immer schon das Gefühl, ich bin halt lange dabei, weil wir haben halt 2019 angefangen, dann habe ich den hier auch noch angefangen. Also ich bin ja auch schon ewig dabei, aber dass du das geschafft hast, und das muss man ja mal sagen, wir sind ja inzwischen ungefähr bei 280 Roundabout-Episoden oder so.
Ja.
Und du machst es fast wöchentlich und das seit 6 Jahren. Wie kriegst du überhaupt die ganzen GästInnen die ganze Zeit ran, ihr Kart?
Geld. Reine Bestechung. War krass, dass du seit 2019 dabei bist. Wurde dir auch gesagt, das mit den Podcasts, hat jetzt den Peak erreicht, hör auf, so 2020 und dann ging es richtig los?
Das war lustig. Wir haben nämlich auch so mit Gag oder so angefangen. Da hatte ich über Jahre schon Podcasts gehört und habe dann immer gedacht, naja, jetzt noch einen Podcast anzufangen, das ist ja Quatsch. Und deswegen haben wir da auch nicht viel erwartet. Und dann kam Corona und auf einmal ging ja, und dann noch Prince Charming und dann ging ja alles nach oben.
Und dann wurde richtig viel Kohle in die Hand genommen von großen Streaming-Plattformen und dann war das Ding. Ne? Da wurden auch so Hunderttausende Euro, Millionen investiert in Podcasts, als
damit,
es nur noch so ein Hobby
damit
war.
Wirklich jeder Idiot noch mit irgendwem, den er vorher noch nie getroffen hat, jetzt auch noch einen Podcast machen, weil beide in der Öffentlichkeit stehen. So war
Toll.
Das. Ja.
Und dann ging es los mit, dass auch Promis das machen und gut. Ich finde aber cool, dass wir sind so richtige Pioniere, würde ich sagen, was das Thema angeht. Wir sind so Podcast-Dinos sind wir, die sich
ja, so,
hier
also die durchgehalten haben, die den Bums noch immer machen.
Gehen dir Themen auch mal aus? Oder hast du das Gefühl, es gibt Themen, wo du eine Grenze ziehst? Oder ist es, nee.
Also ich erzähle ja alles, grundsätzlich alles, manchmal sogar zu viel. Nein, es gibt bei mir keins, also ich habe da nicht so wirklich Sachen, wo ich jetzt sage, ich bin ja auch sehr gerne Podcast-Gast, das vergessen die Leute immer. Die denken dann immer, ich weiß nicht, ob dir das ähnlich geht, wenn man selbst Podcasts moderiert oder Host ist, dann laden, ganz anders, aber dann laden Leute einen auch tendenziell weniger ein, weil sie immer denken, ja, du möchtest vielleicht gar nicht von dir erzählen. Und ich sag so, Schatz, am liebsten erzähle ich doch von mir.
Nein. Aber das habe ich zum Beispiel eher. Ich bin lieber in der fragenden Rolle.
Ich merke das schon
weil
heute.
Weil ich interessiere mich dann auch wirklich viel zu sehr dafür und vergesse dann, dass ich ja eigentlich, darum halte ich mich jetzt zurück.
Ich möchte vielleicht für alle Leute da draußen, was ich fast mir nicht vorstellen kann, weil Ricarda war ja auch von Stunde 1 gefühlt bei Sputnik Pride mit dabei, aber die Busenfreundin noch nicht gehört haben. Das ist ein Podcast, den du auch gestartet hast, Busenfreundin, wir haben darüber gesprochen, um lesbische Sichtbarkeit neu zu erzählen, weil die, da reden wir gleich noch drüber, ja nach wie vor auch noch ordentlich fehlt. Aber dieser Podcast ist so viel mehr geworden und ich möchte dir auch mal kurz ein Kompliment machen, weil das war immer so ein bisschen gerade von Sputnik Pride auch so ein bisschen warst du da immer mein Vorbild.
Oh.
Und auch nach wie vor noch, weil ich wollte irgendwann, ich finde die queeren Themen schon wichtig, aber ich finde es auch wieder, ich will nicht sagen verwerflich, aber dann nur Leute einzuladen unter dem Gesichtspunkt, dass sie queer sind, weil dann werden sich Gespräche auch nie viel weiter daraus wegbewegen, weil dann wirst du immer dann wirst du trotzdem auf 100 Folgen 10-mal das gleiche Gespräch geführt haben, bloß in Orange. Weißt du, es ist halt immer das Gleiche. Es sind dann doch ähnliche Geschichten, die die Leute durchgemacht haben. Und was du halt auch gemacht hast, du hast diesen Podcast auf Dauer aber auch einfach geöffnet. Und man muss ja auch mal sagen, wen du schon alles zu Gast hattest. Also du hattest Michael Michalski, Maren Kreumann, meine Ikone. Du hattest Hazel Brugger. Du hattest ja wirklich ganz viele Leute, die man unter einen ganz, ganz großen Kosmos eigentlich auch vereinen kann. Und wirklich auch bekannte Promis dann irgendwie bei dir, wo man ja wirklich mal sagen muss, da ist ja schon sehr viel Feingefühl auch überhaupt im Umgang mit diesen verschiedensten Personen gefragt. Wie machst du das?
Ich glaube, manchmal ist es so, dass ich mir mehr Gedanken machen müsste vor Gesprächen, aber das tue ich nicht, weil mich das verunsichert. Dass ich, wenn ich mir vorstelle, dass ich dann irgendwie mit jemandem spreche, der irgendwie, keine Ahnung, hunderttausende Facebook-Follower hat oder die Reichweiten sehr hoch sind, dann könnte man meinen, dass man sich viel mehr Gedanken macht und sich krasser vorbereitet. Aber ich glaube, diese Gespräche auf Augenhöhe sind es dann. Weil ich mir dann irgendwie denke, irgendwie am Ende des Tages sind es auch nur Menschen. Und das hat mir immer weitergeholfen, dass man irgendwie die Leute, dass man sich selbst treu geblieben ist. Das klingt immer so wie so ein Kalenderspruch, ich weiß. Aber am Ende ist es das. Also ich bin immer ich, oder ich versuche es zumindest, soweit es geht. Und entweder schätzen die Leute das dann in dem Kontext oder halt nicht. Und dann, ich hatte ein mega angenehmes Gespräch mit Hazel Brugger, ich liebe sie seitdem noch mehr, weil die einfach so angenehm war, weil die, glaube ich, das genau mochte, dass man eben sie nicht also irgendwie hochgehalten hat und gehypt hat, sondern sie als Mensch so angesehen hat. Und das fand ich schon sehr, sehr cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich mag das, wenn man Leute, wenn man Gefühl hat, Menschen gegenüber, die man aus dem Netz kennt oder aus dem Fernsehen und die dann trifft und merkt, alles eine Suppe. Alles eine Suppe. Und das ist dann, das ist im Grunde das Credo. Dieser Podcast, der, und darum finde ich das gut, dass du das siehst und mir ist das super wichtig, dass Leute das erkennen, dass ich das öffne. Am Ende des Tages sind wir alle Mensch und es ist egal, welche Sexualität man hat. Dann hat man coole Gespräche und es kann auch ums Wäsche machen gehen, aber die Leute sollen unterhalten werden. Und dann soll das Thema Queerness mit dabei, so wie so ein Waschgang.
Ja, so ein leichter, genau. So ein Weichspüler.
Ein Weichspüler, so, das finde ich sehr gut. Das ist ein gutes Bild. Sodass man denkt, ja, das gehört dazu, riecht gut, aber haben wir jetzt nicht gesehen, sieht man jetzt nicht mehr so im Nachgang, sondern das ist Teil davon. Das ist so ein Bild. Oh, das ist ein geiles Bild, Robin. Wirklich, das mit dem Weichspüler, das finde ich
gut. Das haben wir gut. Wir müssen bloß sagen, dass ich jetzt letztens gehört habe, mein Freund zum Beispiel hat mir jetzt ab und zu Weichspüler verboten, weil der halt gesagt hat, das ist ja nicht so gesund und Umwelt und sowas auch. Aber an Queerness ist natürlich alles toll. Alles.
Meiner Freundin geht's ähnlich. Die hat mir das auch verboten. Ich darf das nicht, ich darf keinen Weichspüler benutzen, wenn wir Sportwäsche, also Sportklamotten waschen. Das wusste ich gar nicht. Denn diese oberste Schicht, die wasserabweisende Schicht würde dadurch zerstört werden.
Oh, die kennt sich aus.
Die kennt sich aus, die Hausfrau.
Das ist soweit, meine Güte, soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Ich finde es nur spannend, weil du gerade gesagt hast, wir haben uns ja das auch so irgendwie angearbeitet über die Jahre und Podcast ist ein eigenes Thema und das, was du gerade sagst, du möchtest irgendwie du selber sein und möchtest dann nicht irgendwie einen Fragenkatalog zum Beispiel runterarbeiten. Und ich habe halt auch festgestellt, gerade bei so größeren Leuten, dass die das gerade gut finden, weil je größer dein Gast ist, den du hast, desto öfter hat er auch schon mal eine Art Interview oder irgendwas an Presse geführt. Das heißt, je öfter hat er auch die gleichen Fragen, die alle ihm stellen werden, auch schon öfter beantwortet. Und er freut sich, wenn du dann mal stellst, was guckst du eigentlich abends am Fernsehen? So, weißt du?
Sarah Kuttner ist das beste Beispiel dafür. Ich fing so an, ihre Vita runter zu rattern, mehr oder weniger. Und die so, hör mal, ich hab das selber gelebt, brauche ich nicht nochmal hören. Stell mir lieber Fragen, die ich noch nicht gehört habe. Aber nicht in so einem, also nicht fies, ne, sondern so total authentisch. Und dann habe ich plötzlich aufgehört, die Vita nachzuzeichnen, weil das können Leute ja nachlesen. Die wollte ein Gespräch. Und das hat mir so ein bisschen zu denken gegeben, weil ich dachte, ja, vielleicht ist es das, was am Ende des Tages irgendwie eher, also wichtiger ist, dass man irgendwie gar nicht so zeigt, was derjenige gemacht hat. Also ich finde das schon im Intro immer wichtig, aber dass man, es war so ein bisschen meine Strategie, so ein Gespräch immer so aufzubereiten, dass man so das Lebenswerk irgendwie so nachzeichnet. Aber fand ich interessant, diesen Ansatz.
Ich finde, wenn das Lebenswerk oder das, was die Person macht, immer den Rahmen bildet, ist ganz nett. Aber ich möchte zum Beispiel, wenn ich persönlich Podcast höre, möchte auch wissen, wie tickt die Person? So, was macht die, wenn die jetzt frei hat? Deswegen sage ich immer das mit dem Wäschewaschen. Ich habe das jetzt schon mehrfach gesagt. Ich sage das immer wieder in den letzten Monaten, überall, wenn ich bin, weil ich habe gesagt, ich habe überlegt, wenn ich nochmal ein Konzept als Podcast machen würde, ob ich nicht einen Podcast mache, wo ich Leute treffe, die ich nicht kenne, und es können alles mögliche Leute sein. Und irgendwann habe ich gedacht, ich möchte gerne mal mit Leuten über ganz banale Themen sprechen. Und dann habe ich so aus dem Affekt gesagt, so Wäschewaschen oder sowas. Und dann habe ich mit ein, zwei Leuten geredet und die fingen dann immer an, dann zu erzählen, so wie du jetzt, meine Freundin hat mir Weichspüler verboten, weil die hat gesagt, oberste Schicht, da kann ich raus. Oh, du hast eine Freundin. Oh, sportaffin. Oder zum Beispiel die andere Person war, ja, meine drei Kinder, und dann sind die immer bei ihrem Vater und dann so, ah, also getrennt, drei Kinder. Du erfährst so schnell so und kannst dort einsteigen mit dem Wäschewaschen. Und dann habe ich gedacht, das wäre doch das Konzept.
Und jeder macht's im besten Falle ja auch, ne?
Ja,
also,
genau.
Es sei denn, jemand hat so viel Geld, dass er sich jeden Tag neue Klamotten kaufen kann.
Aber das sagt ja auch wieder so viel über die Person dann aus.
Hast du eine Person, ich weiß, das ist auch immer eine Frage, die ich bekomme, das ist immer schwer, aber jetzt weiß ich es inzwischen. Hast du eine Person, die du super gerne mal interviewen würdest, egal wen? Einzige Bedingung, die Person muss noch leben.
Hätte ich dich lustigerweise nämlich auch gefragt, oder ob du schon eine Highlight-Folge hattest. Kannst du gleich, ich weiß ganz genau, wen ich in Deutschland immer wollte. Und das war nämlich Harpe Kerkeling.
Ja.
Jetzt bin ich mir aber gar nicht mehr so sicher, ob wir vielleicht in so einem ernsten Gespräch, ob ich dann merken würde, das ist gar nicht, weil der ist der Held meiner Kindheit und ich liebe seine Comedy.
Ja.
Und jetzt weiß ich aber auch, dass er auch anders zu Themen steht, als zum Beispiel ich das stehe, was ja erstmal tendenziell total okay ist oder so, aber auch eine ganz andere Generation an Queerness oder an schwuler Mann halt ist, als ich das heute bin. Und deswegen wüsste ich nicht, man sagt ja immer, never meet your idols, und deswegen wüsste ich nicht, ob das eher negativ wäre. Und du hast jetzt gesagt, alle. Ich kann dir nämlich direkt mal sagen, meine worst Podcast-Erfahrung war, als ich relativ am Anfang war, habe ich auch mal so Lauf interviewt für Gag, also diesen Sänger, diesen Popsänger. Und dann war es aber auch so, Interview auf Englisch und dann noch die Aufregung von damals. Nee.
Das kriegt man nicht in gute Form dann. Wenn man das auf Englisch, ist sowieso ein bisschen schwierig, finde ich. Da kommen meine Emotionen. Ich habe nie im englischsprachigen Ausland gelebt und war sowieso schon mies in der Schule auch in Englisch. Also ich könnte gar nicht das alles so rüberbringen, wie ich es haben wollen würde. Ich habe tatsächlich, mein größter Wunsch ist, Jill Sander mal im Podcast zu haben. Ich möchte diese Frau treffen. Die müsste um die 80 sein, ist total zurückgeblieben, wollte ich sagen. Hat sich irgendwie verschanzt, mehr oder weniger, irgendwo in der Nähe von Hamburg. Aber bringt jetzt bald ein Buch raus. Und ich möchte diese Frau treffen. Ich finde die Mode und auch diesen ganzen Lifestyle von der super spannend. Und das habe ich so seit einem Jahr ungefähr im Kopf.
Aber hast du schon eine Folge, wo du sagst, so das war so eine gute Folge, das ist mein Highlight?
Never Meet Your Idols. Ich habe tatsächlich Blümchen mal getroffen, Jasmin Wagner. Ich war riesengroßer Fan. Das Gespräch war mega schön. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen geflirtet, wird mir zumindest nachgesagt. Wenn man diese Folge hört, könnt ihr mal reinhören. Aber mich hat es deswegen so enttäuscht, weil sie so menschlich war. Ich habe sie einfach sehr idealisiert als Kind.
die ist halt richtig da. Und ja, ich kenne sie auch.
So,
also ich
habe
sie schon ein, zwei Mal getroffen.
Ja, ja. Und so. Ja. Und das hat mich wirklich sehr erstaunt. Und darum möchte ich das eigentlich auch nicht mehr. Und Harpe Kerkeling habe ich ähnliche Ängste wie du. Es wäre super enttäuschend, wenn der in irgendeiner Form nur wirklich nicht mehr dem entsprechen würde, was man so im Kopf hat.
Wenn du jetzt so auch zurückguckst oder sowas, du musst keine Namen nennen, aber hattest du auch schon mal andersrum, wir haben jetzt gerade gesagt, so, ja, never meet your idols, und manchmal triffst du dann auch Leute, wo du dann merkst, es geht so immer tiefer, immer tiefer. Du versuchst dann deine Strategien, die wir gerade durchgegangen sind, hast du so Folgen, du musst, wie gesagt, keine Namen nennen, aber wo du schon mal so Momente hattest, vielleicht was man auch in der Folge gar nicht mitbekommen hatte, wo du dachtest,
hatte ich.
Das geht gar nicht so.
Kann ich tatsächlich auch keine Namen nennen, aber ich sag mal so, es gibt eine Person, die sehr aktivistisch ist nach außen, und die hatte eine sehr klare Haltung gegenüber eines Comedian, Oliver Pocher. Und dann haben wir über Oliver Pocher gesprochen. Ich bin auch kein großer Fan von Oliver Pocher. Auch die Art und Weise, wie er Comedy macht, ist nicht so meins. Und ich finde auch immer dieses Thema Mobbing bei ihm sehr ausgeprägt, was im Internet stattfindet. Und da habe ich dann auch meinen Senf dazugegeben. Und dann musste ich diesen Part rausschneiden, weil die Gefahr zu groß ist, dass Oliver Pocher das hört. Und da habe ich gesagt, okay, aber das steht im totalen Widerspruch gegen das, was wofür du stehst, denn offiziell setzt du dich gegen Mobbing ein etc. und dann muss ich diesen Part rausschneiden. Und das hat mich ein bisschen wütend gemacht, weil ich dachte, das ist fake, das ist nicht real. Weil wenn ich mich schon gegen Mobbing einsetze, dann kann ich auch konkret sagen, was mir vielleicht an dieser Art und Weise nicht gefällt. Und das fand ich ein bisschen blöd. Da habe ich mich, und das finde ich auch grundsätzlich, finde ich das irgendwie nicht so wirklich cool, wenn man nach außen hin sehr aktivistisch unterwegs ist und dann trotzdem aber weiß, dass es einem schaden kann, image-seitig. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Das hat mir lange auch irgendwie zu denken gegeben, dass ich wollte die Folge gar nicht erst ausstrahlen, weil ich gedacht habe, das hatte mal, Herr Matze Hilscher hatte da mal was gemacht, glaube ich. Jemand wollte einen ganz, ganz großen Part rausgeschnitten haben und hat er gesagt, pass auf, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen das drin und es ist die Realität, es ist deine Meinung, oder du bist gar nicht erst dabei. Und dann hat er die, glaube ich, gar nicht veröffentlicht, die Folge. Ich weiß noch nicht mehr von wem.
Sputnik Pride, der Podcast über queere Themen.
Am Ende des Tages, warum muss denn lesbische Sichtbarkeit neu erzählt werden? Was ist denn eigentlich das Problem?
Die fehlende Identifikation. Ich hatte früher eine krasse, ich würde mal sagen, als mein inneres Coming-out angefangen hat und dieser ganze Prozess in Gang gesetzt wurde, da hatte ich ganz große Identitätskrisen, so mit 13, 14, weil ich mich nicht irgendwo einordnen konnte. Ich hatte keine Orientierung, weil ich keine Vorbilder hatte. Und das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema, dieses Thema Vorbilder für queere Personen. Aber ich muss da wirklich sagen, dass ich hatte nix hatte ich da. Und diese fehlende Sichtbarkeit hat dazu beigetragen, dass ich einfach in eine ganz tiefe Krise gestürzt bin. Und ich wusste einfach nicht, wo ich hingehöre. Und darum hätte ich mir damals, glaube ich, gewünscht, einfach verschiedene Perspektiven lesbischen Lebens zu sehen. Also wie sieht das aus? Gibt es auch Leute, die sind so wie ich, die gerne vielleicht Make-up tragen oder Nagellack oder auch Kleider? Das gab es halt nicht, weil es wurde immer dieses Bild kreiert von eine Lesbe wechselt in der Autowerkstatt Reifen und hat diesen Onesie an, der verschmiert ist mit Motoröl und macht Dinge, die eigentlich nur Männer machen. Oh, es ist ganz furchtbar, diese yeah, stereotypischen yeah. Bilder. Aber so war es. Und wenn ich gewusst hätte, dass es auch ganz unterschiedliche Typen von lesbischen Personen gibt, dann hätte mir das echt geholfen.
Aber ich würde dir sagen, weil lustigerweise, ich habe viele lesbische Freundinnen, wir hatten auch viele lesbische Frauen schon im Podcast, und was ich höre, ist immer das Gleiche. Aber ich habe immer das Gefühl, dass dem ja eigentlich was viel Tieferes zugrunde liegt. Mhm. Also es geht ja nicht unbedingt nur darum, oder natürlich geht es auch darum, dass lesbische Sichtbarkeit oder verschiedenartige lesbische Sichtbarkeit fehlt. Aber warum ist das denn einfach so? Weil ich kann mich auch damit zum Beispiel identifizieren, was du gerade sagst, dass du sagst, hey, ich war irgendwie jung, ich habe gemerkt, ich bin lesbisch und ich habe einfach keine Identifikationsfigur gefunden. Das ging mir recht ähnlich, auch als schwuler Mann, aber das lag tatsächlich nicht daran, dass es nicht genug gab, sondern dass ich nur eine sehr spezielle Gattung bin und sehr, sehr eigen bin und das, glaube ich, so einfach nicht gab. Ich habe manchmal das Gefühl, auch im heutigen Kontext, auch im queeren Kontext, ist das Thema, lesbisch zu sein, das wird immer ein bisschen ausradiert. Und ich habe da wieder ein ganz einfaches Beispiel. Ich war zum Beispiel vor 2-3 Monaten auf einer Premiere in Berlin. Und das ist ich sag jetzt einfach mal Theaterstück. Und es wurde es waren tausende Leute eingeladen zu dieser Eröffnung. Und dann wurde halt auch gesagt, so queeres Shishi, wirklich alle waren da. Also Ricardo, Conchita Wurst, wir waren alle da und dann auch noch Gruppenfotos gemacht. Und dann hat auch irgendein Artikel geschrieben, das queere Shishi Berlins war da. Und dann gucken wir so durch und hab auch mit meinen lesbischen Freundinnen dann irgendwie so drüber geredet. Und dann ist uns wirklich aufgefallen, wir haben tatsächlich, es wurde nicht eine lesbische Frau aus Berlin eingeladen. Ja. Und dann war halt so, aber das queere Shishi, warum fehlt das immer? Wie kannst du dir das erklären?
Sind einfach unsichtbar. Also es gibt auch, das müssen wir fairerweise sagen, auch vergleichsweise weniger lesbische Frauen. Es gibt ja auch, wenn du dir jetzt mal einfach die Comedy anguckst, da gibt es, sagen wir mal, 3-4 lesbische Frauen, von denen man sagt, also in der Comedy-Branche, in der Unterhaltungsbranche, 3-4 KomikerInnen, Komikerinnen, die auffallen. Das ist einfach, ich weiß es, kann es mir auch ganz schwer erklären. warum das so ist. Aber dass Lesben in solchen Kontexten vergessen werden, obwohl sie das L darstellen in LGBT, das ist mir auch schon sehr häufig aufgefallen.
Den ersten Buchstaben.
Ja, da wo wir sind, ist vorne. Ha, Loser. Ja. Nee, aber ich hatte für Ricardo, weil du ihn gerade erwähnt hast, ich war in seiner Talkshow mal Head-Autorin, Salon Simonetti, und dann haben wir uns im Vorfeld auch über die Gästinnen ausgetauscht, wer da hinkommt, wer Gast wird und Gästin wird für sein Format. Und als alle feststanden, haben wir festgestellt, wir haben eigentlich keine lesbische Frau. Und selbst mir ist es nicht aufgefallen, weil wir uns über alle gefreut haben, die irgendwie zugesagt haben, und das fanden wir cool, das hat gematcht. Und dann plötzlich, sag mal Leute, haben wir eigentlich eine lesbische Frau? Und dann haben wir es noch nachträglich irgendwie, oder haben wir es noch irgendwie geändert bekommen, weil irgendwie jemand da auch abgesagt hat etc. Aber selbst da ist es nicht aufgefallen. Und das ist mega alarmierend. Vor allem für mich, ich hätte da ja viel sensibler dran gehen müssen. Ich kann's dir wirklich nicht erklären, aber ich versuche, anhand von Dingen wie Princess Charming und dieser Hype, der das ausgelöst hat, sieht man ja, dass
genau,
da
das
echt Need ist.
Genau, das wollte ich gerade sagen, ja. Genau, das ist nämlich genau dieser Punkt, dass ich es mir auch teilweise nicht erklären kann, weil früher hat man immer, es gab bis, keine Ahnung, 2021 gab es so dieses Jahr, das ist jetzt ganz fies, aber das sind Sachen, die ich so gehört habe und wahrscheinlich als junger, schwuler Heranwachsender auch vielleicht selber gedacht habe. Ist so, ja, lesbische Frauen, die sind alle langweilig, die gehören nicht ins Entertainment, die sind nicht funny, wegen der Stereotypen, die wir gelebt bekommen haben.
Habe ich genau exakt auch gehört.
Und das kann ja nichts werden. So. Jetzt muss ich mich bei allen lesbischen Frauen bedanken, weil der Grund, dass ich davon heute leben kann und so erfolgreich bin, ist, dass vor meiner Staffel Princess Charming einmal lief und das so abgegangen ist. Und deswegen so, nee, also das muss man ja wirklich sagen, Princess Charming ist ja diese erste Staffel, das ist ja so durch die Decke gegangen. Und man sieht ja, dass es auch da vergisst die schwulen Männer, die in so einem Format waren. Diese lesbischen, auch, du kannst es selbst an Zahlen fix machen, an Einschaltquoten, an FollowerInnen-Zahlen irgendwie und auf Instagram, wie sehr das gepusht wurde und wie sehr dieser Need da war. Und deswegen wundert mich das immer, dass das nach wie vor noch so ein hart erkämpftes Thema ist, weil was ich ehrlich sagen muss, auch zu meiner Schande gestehen muss, dass alles, was so unter dem Umbrella Trans fällt, darüber wird sehr viel geredet. Alles, was unter den Umbrella Schwul fällt, darüber wird sehr viel geredet. Aber über lesbisch höre ich tatsächlich sehr, sehr wenig, auch medial.
Ja, ist wirklich so. Also ich bin ja, ich habe ja schon etliche Konzepte für lesbische Unterhaltungsshows geschrieben. Und es ist jedes Mal so, es trifft jedes Mal auf so eine gleiche Reaktion. So, ja, aber da müssten ja alle LGBT-Charaktere und Sexualitäten und Identitäten mitkommen. Und dann, also in so einer Folge oder in so einer Serie müssten ja dann alle abgebildet werden. Da habe ich gesagt, warum? Also wenn ich doch von meiner Realität berichte, dann ist das theoretisch mein Freundeskreis, Bekanntenkreis, der nun mal aus vielen lesbischen Frauen auch besteht. Und wieso können wir das nicht abbilden? Ja, weiß nicht, ist nicht so da, der Need. Ich verstehe das nicht. Und tatsächlich ist es auch so, dass ich gemerkt habe, dass auch so Werbepartner bei Busenfreundin, dass es immer darum geht, wie viel Klicks kriegen denn die Diversity-Inhalte? Ach, die kriegen nicht so viel Klicks, weil es ein Nischenthema ist, in Anführungszeichen. Nee, dann werben wir natürlich nicht. Sagen aber auf der anderen Seite, boah, Diversity ist so wichtig und LGBT-Themen sind so wichtig. Es ist eine Doppelzüngigkeit. Es ist einfach eine Laberei. Es wird immer gesagt, Diversity ist wichtig, und wenn es dann nicht die Klicks kriegt oder diese massiv großen Abrufzahlen, dann sind wir einfach nicht wichtig. Und das ist genau diese Doppelmoral, die ich absolut schlimm finde. Denn es ist am Ende.
Und du steckst ja, habe ich das Gefühl, auch nochmal mehr drin, weil das dürfen wir auch nicht zu kurz kommen lassen, wie viel du behind the scenes eigentlich auch so in Schreibeprozesse oder in Formateprozesse involviert bist. Du bist ja richtig fix, das ist ja auch noch ein großer Bestandteil deiner Arbeit, ne?
Und man muss wirklich sagen, also ich bin wirklich auch von den Öffentlich-Rechtlichen, es gibt einige Sender und einige Menschen, die das fordern und fördern, aber nicht genug. Es gibt immer, es heißt am Ende des Tages immer, oh nee, das ist ja wieder so ein Nischenthema. Und das genau ist das Problem. Es muss kein Nischenthema sein. Ich finde, LGBT-Themen sind ein Mainstream-Thema. Es geht jeden was an. Wenn du es so aufbereitest, dass jeder Bock drauf kriegt. Natürlich kann sich jemand, der heterosexuell und cis ist, vielleicht mit Themen nicht so identifizieren wie einer, der transident ist. Natürlich, das verstehe ich auch. Aber warum sollte ihn das nicht interessieren oder umgekehrt? Also, ne? Ich verstehe das nicht so wirklich.
Ich glaube, es ist viel auch das, was du gerade sagst, so dieses, hey, warum kann ich nicht ein lesbisches Format machen? Weil dann immer so, glaube ich, wenn dieses Risiko eingegangen wird, dann muss man die ganze Bandbreite erzählen, mal ein zweites wird man nicht noch aufmachen. Und das nervt mich. Warum kann es, ich finde, mich stört das ehrlicherweise, das ist vielleicht jetzt ein bisschen kritisch, aber auch an so Formaten, die ich um donnerstags 20.15 Uhr auf ProSieben gucke, wo ich dann sehe, dass da jetzt verzweifelt versucht wird, jede Box einmal abzudecken. Und wenn nur ein Bestandteil von 20 Boxen, nur einer nicht abgedeckt ist, dann gibt es sofort aber auch auf Social Media Ärger. Und ich verstehe das, dass man so divers wie möglich das auch gucken will, aber dadurch verwässert das halt alles so. Es kann auch gar nicht immer alles dargestellt werden.
Absolut, und es muss ja auch nicht, weil das ist ja nicht immer die Realität. Und ich verstehe das Thema, dass es möglichst divers abgebildet werden soll. Das ist absolut nachvollziehbar, aber ich fand den Ansatz von Felix Lobrecht damals interessant. Er hatte, glaube ich, ein Angebot für Sonne und Beton für seinen Buch von Netflix bekommen und die wollten den Cast rund um ihn, um die Hauptfigur oder um den Protagonisten sehr divers gestalten. Also da sollte ein schwuler Mann bei sein und POC etc. Und er sagt, nö, das waren alle heterosexuelle Dudes und das war meine Realität. Und daran scheiterte es am Ende des Tages, sodass er es nicht über Netflix hat produzieren lassen. Und dann denke ich mir so, ja, ich glaube, könnte mir vorstellen, ich kenne ihn nicht gut und nicht gut genug, dass Felix Lobrecht genau weiß, wie wichtig das ist, aber es ist nicht seine Realität und das fühle ich total nach. Ich habe auch, ich habe viele queere Frauen in meinem Freundeskreis und das ist dann halt das, wie es ist. Und das müssen Leute vielleicht auch einfach akzeptieren, dass man das nicht auf Biegen und Brechen machen kann. Diese diverse Casts abbilden.
Dadurch, dass du jetzt auch natürlich behind the scenes involviert bist und man muss ja jetzt auch sagen, du bist ja auch mit der ersten Princess Charming in einer Beziehung. Darf ich das jetzt überhaupt sagen? Nicht, dass das fürs Image schädigend ist, wenn wir das nochmal sagen.
Eher umgekehrt.
Nee, ich meinte für die Begegnung, also ich erzähle über meinen Freund ja, ich habe jetzt auch aufgehört, über meinen Freund zu reden, weil man will ja, weißt du, man will ja noch...
dass ich mich so interessant dann weiterhin...
So wie man das früher in den 2000ern, wo sie das bei den Popstars noch gemacht haben, da musste man dann auch so tun, als wäre man free. Ich habe gerade diese Elvis-Filme alle geguckt, der hat ja auch immer so getan, als ob er Single wäre.
Eigentlich
wir müssen
krass,
da
ne?
eigentlich auch ein bisschen mitspielen.
Eigentlich ist das krass, wenn man sich so überlegt, dass die alle dann wahrscheinlich über Jahre einen Boyfriend hatten in irgendwelchen Boygroups und dann immer so tun mussten, weil die ganzen Girls auf die standen. Es würde sich nichts ändern, glaube ich. Es würde sich tatsächlich nichts ändern. Ich habe noch nie wirklich Dating-Anfragen bekommen, auch als Single nicht. Und ich werde nicht häufig angeflirtet.
Das ist dann aber auch so schlimm geworden, weil in unserem Beruf, die Leute kommen jetzt nur noch zu einem und sagen dann, ach, das ist so toll und deine Arbeit ist so toll. Und ich so, ich möchte auch einfach mal von einem jungen Burschen, möchte ich auch einfach mal hören, na du geile Sau, mehr möchte ich gar nicht.
Ein geiles Stück DNA. Die einfach mal darin
die sind alle so brav geworden, sage ich dir. Es ist nicht mehr das, was es in den 2000ern war.
Aber ist es so, dass du dich darüber freust, wenn jemand sagt, du geile Sau? Oder magst du das, wenn dir jemand ein aufrichtiges Kompliment zu deinen Oberarmen? Ich meine, das ist ja alle, dein ganzer Körper ist ja wunderschön. Aber findest du das gut, wenn man so sehr...
Ich bin jetzt ganz ehrlich mit dir. Das ist natürlich, ich kokettiere das jetzt natürlich auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie dir das geht so mit der Arbeit. Ich glaube, dass man voll oft auch manchmal als queere Person, die in dieser Rubrik arbeitet, wie wir es tun und wo man vielleicht auch hier und da sagen könnte, das hat so ein bisschen leicht aufklärerische, aktivistische Züge. Ich würde mich niemals als Aktivisten benennen. Aber dann fangen die Leute, also 0,0, aber das machen halt Leute voll gerne. Die sagen dann, du bist ja Aktivist. Und ich bin so, na, eigentlich bin ich nur der 5-Jährige, der gerne Popstar werden wollte und halt also seine Plattform irgendwie nutzt. Aber, weißt du, und dann tendieren Leute dazu, manchmal die Arbeit, die man macht, auch ein bisschen zu überzuinterpretieren und dann zu sagen, ach, und das, du bist ja eine, schnell ist man als Queerer auch direkt eine Ikone auf einmal, obwohl man 2 Podcasts aufgenommen hat. Und dann ist es manchmal alles so deep geworden und so aufgeladen geworden, dass ich manchmal denke, mir reicht auch manchmal ein ganz leichtes Kompliment, weil manchmal sind halt diese tiefen Komplimente auch einfach ein bisschen übertrieben dann, was Leute dann sagen. Auch wenn es natürlich total schmeichelnd und süß ist. Ich weiß nicht, wie dir das geht, ob wahrscheinlich auch viele lesbische Frauen, du bist ja auch schon, das muss man ja auch sagen, auch schon lange, bevor es die Princess Charming oder sonst was gab, bist du ja irgendwie in den Medien und überhaupt auch in der Podcast-Welt und überall unterwegs und wahrscheinlich kommen ja auch Hunderte zu dir an und sagen, oh mein Gott, du warst der einzige Podcast, den ich hören konnte, weil es gab keine anderen.
Ja, so diese deepen Sachen, die kommen oft auch per Mail mal rein. Das heißt, ich habe wegen dir wieder Mut gefasst zu leben. Also das sind richtig krasse Dinge. Und dann denke ich mir, ich habe das eigentlich gar nicht verdient. Ich sitze hier teilweise mit Jogginghose, bereite mich einen Tag vorher vor und habe einfach Bock drauf. Und dann denke ich mir so, das passt irgendwie gar nicht, weil ich habe das ja gar nicht, es war ja nicht mein Plan, da irgendwen von irgendwas abzuhalten, aber natürlich ist es schön, das zu lesen, dass man Leuten Mut macht, aber das sehe ich manchmal gar nicht bei mir und dann ist es umso krasser, wenn ich das höre, dass Leute das so empfinden. Ich mache einfach super gerne Gags über Lesben, das ist mir einfach wichtig.
Ja, ich glaube, am Ende ist es auch genau das, was du halt gerade sagst, dass man, und das hat nichts damit zu tun, weil dann, wenn ich sowas zum Beispiel mal erzähle, dann kommen Leute und sagst so, ja, jetzt stell dich doch nicht unter den eigenen Scheffel. Und hat nichts damit zu tun. Ich weiß, glaube ich, welchen Wert meine Arbeit hat, aber das ist halt alles, was man in die Öffentlichkeit gibt, wird, du machst das bis zu 60% machst du das, gibst das nach draußen und je nachdem, wie Leute das finden, machen sie was draus, was es für dich eigentlich gar nicht ist. Und das kann positiv und negativ sein, so, und dass Leute manchmal auch Sachen einfach so krass weiterspinnen. Und deswegen sage ich immer aus Scherz und habe Leuten die Freigabe gegeben, dass wenn ich irgendwas poste oder wenn ich irgendwo bin, dass sie mich auch einfach mal geile Sau nennen können. Weil manchmal ist das viel einfacher zu verarbeiten, so ein Kompliment.
Aber kriegst du die häufig? Weil du bist ja schon ein sehr schöner Mensch, so. Ist das dann, oder ist das, also wie muss ich mir das vorstellen? Also nicht so, also ich reduziere dich jetzt nicht darauf, ne? Aber ist das schon?
Nee, gar nicht. Also ich reduziere mich ja selber zum Beispiel in diese Position. Ich weiß nicht, immer wenn man in der Öffentlichkeit steht, merkt man das ganz schnell. Und ich zeige mich ja zum Beispiel, ich präsentiere mich ja auch gerne irgendwie so.
Geile Sachen du immer anhast, das ist mega. Und deine Bewegungen, also da würde ich mir direkt einen Bruch dritten Grades oder wie man das nennt, ab der siebten Halswirbelsäule holen, wenn ich mich so bewegen würde wie du. Das ist krass, was du machst.
Aber weißt du, und jetzt kommen wir Full Circle Moment, weißt du, von wem die Komplimente kommen? Sie kommen nicht von Männern, sie kommen von lesbischen Frauen.
Nein.
Ich finde zum Beispiel, dass ich glaube, so wie ich rumlaufe, es gibt ja dann sehr viele schwule Männer, die nicht so ticken wie wir und auch nicht so sehr drin sind oder so und allgemein noch diese Sache haben, ja, sie möchten jetzt nichts zu krass, in Anführungszeichen, Feminines und meine Looks sind ja schon sehr in your face und sehr viel und ich verstehe auch, dass das nicht für jeden was sind. Das heißt, nicht unbedingt jeder findet es jetzt sexy und toll, sondern die meisten sind halt, ist er jetzt trans oder was möchte er uns da darstellen? Das ist halt sehr.
Aber das ist doch genau das auch, was du forcierst, oder? Das willst du doch auch, dass die Leute verwirrt sind, das ist ja auch geil dann. Oder?
Ja, also irgendwie, naja, also ich finde es halt auch einfach, ich finde es halt einfach geil, aber ich glaube halt, mein Problem ist, meine Inspirationen sind halt nur Frauen. Und da kommt halt so, ich habe keine Männer als Inspo. Und daher kommt das her. Und es waren immer die lesbischen Frauen, die mir die Komplimente gemacht haben und machen. Weil die dann, ich glaube, die konnten das immer am besten verstehen. Und der Spruch, den ich am meisten bekomme, ist halt so, hey Robin, ich mag eigentlich gar keine Männer. Ich finde die auch ehrlich was ein bisschen eklig. Aber du bist der Einzige, mit dem ich es mir vorstellen könnte. Und es ist so schade, dass du keine lesbische Frau bist. Und ich glaube auch wirklich, ich bin knapp dran vorbeigeschlittert. Im nächsten Leben bin ich eine lesbische Frau. Sag ich dir, wie es ist? And I hope.
Ja, aber dann wirst du keine Aufträge kriegen mehr, weil wir zu langweilig sind. Einfach keinen Platz in dieser Unterhaltungswelt haben dürften. Aber es wird sich ändern. Ich gehe davon aus, dass es sich irgendwann ändert. Aber ich fände es schön, wenn man vielleicht auch mal nochmal ein weiteres Format neben Princess Charming nochmal etablieren könnte. Es gibt noch Loving Her, das ist noch eine Serie, ist auch sehr süß.
Das wollte ich dich nämlich direkt fragen. Du bist ja, wie gesagt, deswegen hatte ich gesagt, du bist mit der ersten Princess Charming zusammen. Du hast es wahrscheinlich auch mitverfolgt. Du bist selber auch produktionell hinter so Formaten dahinter. Ich habe sehr viel auch so Formatgespräche und mir wurde ja nach Prince Charming auch oft gefragt, so, hey, würdest du das nochmal machen? Ist das was für dich? Und wie stehst du zu diesen Formaten? Sagst du, das sind tolle konzeptionelle Formate? Ja, oder allgemein diese, die wir jetzt gerade haben, sind das tolle konzeptionelle Formate? Oder müssten wir da eigentlich noch was tun?
Also mir fehlt, also ich habe vielleicht vorab, Princess Charming war 21, genau. Und da war ich 34 und habe meine Dating-Realität das erste Mal gesehen mit dieser Staffel, mit dieser Show. Und da habe ich mir schon gesagt, krass, ich habe noch nie Frauen oder lesbische Personen daten sehen. Das war schon krass. Da habe ich noch gedacht, wie kann das sein? Und dann habe ich mir echt die Frage gestellt, wieso das so ist und dass man das auch ändern muss. Und mir würde das total helfen, auch heute noch, meine Realität abgebildet zu sehen. Und das würde ich super gerne ändern. Ich würde gerne, und das ist ein total großer Traum von mir, eine Comedy-Serie mit R auch, eine Comedy-Serie mit lesbischen ProtagonistInnen schreiben. Und zwar eine, die vielleicht nicht so auf die 12 haut und das Thema an sich in den Mittelpunkt stellt, sondern einfach nur die einzelnen Themen, die jede Person hat, in den Mittelpunkt stellt. Und das ist so, das würde ich mir wünschen. Ich habe auch schon etliche Konzepte geschrieben und wer weiß, also vielleicht dauert es nur, vielleicht muss man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ich glaube nämlich, manchmal gibt es so eine richtige Zeit für etwas. Princess Charming war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, auch nach der Pandemie, und alle haben irgendwie gedacht, oh Gott, endlich passiert mal wieder was und jetzt Freiliebe für alle. Und vielleicht braucht es das einfach noch, diese Zeit.
Ich sag mal, auch das Charming Universe ist halt so, ich finde, Princess Charming hat viel mehr richtig gemacht als zum Beispiel Prince Charming. Ich glaube, dass man da auch ein bisschen behutsamer rangegangen ist. Aber ich glaube, dass die Formate, ich bin allgemein nicht so ein Fan von den Formaten, auch was dann aus Prince Charming zum Beispiel gemacht wurde mit dem Charming Bus, obwohl das ja noch näher dran ist an also ich glaube, von Tendenz her ist das näher dran an dem, wie es in der echten Welt ist, aber ich glaube, das ist halt der große Punkt. Es sind oft heteronormative Konzepte, die für eine heteronormative Audience und auch für heteronormativ lebende ProtagonistInnen geschrieben sind. Und dann wird da halt einfach das queere Kondom übergestülpt und sagt, da ist es. Und es funktioniert einfach nicht so ganz, weißt du?
Was würdest du dir wünschen? Also gibt es etwas, was du, von dem du sagen würdest, das wäre für mich optimal, das würde ich mir gerne angucken und das wäre mir wichtig?
Müsste es Dating sein?
Nee.
Na, aber ich hätte gerne, also ich finde, am besten sind immer noch die Formate und so, wo das Thema gar nicht so groß ist. Und das heißt nicht, dass diese Geschichten nicht trotzdem krass auch mal eine Folge drin vorkommen, aber man sagt ja immer, ist es queer, funktioniert es nicht oder kriegt es keine Einschaltquoten, und ich finde, wir haben Serien international eher, die bewiesen haben, man kann queere Geschichten so krass erzählen und es ist nicht das Hauptding. Ich denke immer noch an Euphoria, einfach war allgemein eine tolle Serie, wurden Trans-Themen behandelt, weißt du, so ist viel, also viel, viele verschiedenste Themen allgemein über Jugendkultur behandelt, und ich glaube, dieses so, es ist in Deutschland immer ein bisschen schwierig, weil wir in Deutschland dann auch gerne mit dem, was es ist, labeln. Und wenn wir schon sagen, das ist jetzt queer, das und das, das ist jetzt lesbisch, das und das, dann ist schon.
Ist eine Schwere drin. Ist eine Schwere, ist ein Fingerpointing drin und das macht es dann nicht so authentisch.
Was wünschst du dir?
Ich wünsche mir, du kennst sicherlich Jerks oder die Discounter. Mhm. Ich möchte mit dieser Humorfarbe, würde ich gerne das Thema Queerness im Allgemeinen, also nicht so, dass man auf die 12 haut, sondern ich würde gerne diese Lebensrealitäten von queeren Menschen mit dieser Humorfarbe abbilden. Und zwar so, dass es cringig ist, dass es Fremdscham beinhaltet, dass es ehrlich, super ehrlich ist. Und das ist es. Da musst du dich aber auch mit queeren Menschen hinsetzen und sagen, sag mal, wie lebt ihr? Sind eure Themen? Wovor habt ihr Angst? Was möchtet ihr im Leben? Aber weiterdenken, nicht nur sagen, du bist homosexuell und du hast jetzt einen gleichgeschlechtlichen Partner, das ist jetzt das Thema. Das ist nicht weit genug gedacht. Es geht doch viel mehr, es geht um perspektivische Visionen, die Menschen auch haben, queere Menschen. Und ich finde, das ist immer sehr kurz gedacht, das Thema Queerness.
Das finde ich so gut, was du gerade sagst, auch mit dieser Tonalität, mit diesem Humor von zum Beispiel die Discounter oder sowas. Ich würde mir das halt auch wünschen, aber ich kann halt auch, glaube ich, sehr gut über mich oder auch unsere Community lachen. Aber wir sind in einer sehr schwierigen Zeit gerade angekommen.
Stimmt.
Wo wo alle Themen mit sehr viel Ernsthaftigkeit befasst werden. Und das ist auch wichtig, vielleicht ist es auch zu lange nicht passiert, aber ich habe A, das Gefühl, dass das halt auch der Grund ist, warum viele Leute sich davon verschließen, weil es ihnen halt zu anstrengend ist. Ich mag ja Leichtigkeit auch oft rein und ich muss zum Beispiel auch sagen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Michael Bulli-Herbig will doch jetzt, glaube ich, so hier, wie heißt es, diese ganzen Filme, die genau, will er zurückbringen.
Schuh des Manitou.
Winnetouch. Ja, Schuh des Manitou zurückbringen und so. Und dann ging es halt auch drum, um diesen Winnetouch, um diese Winnetouch überdrehte Rolle. Und die ist natürlich nicht gut gealtert. Ich muss trotzdem sagen, ich fand sie damals lustig, ich finde sie heute lustig. Wir mimik, also ich und meine Freunde, wir mimiken die auch immer noch.
Brisco Schneider war auch super von Bastian Pastewka.
Ja, also da sind schon viele gute, und natürlich müsste man es heute anders machen, aber ich glaube, das ist halt auch so die Schwierigkeit, weil es gibt halt auch viele Leute, die wollen halt auch was Negatives finden und dass man viele Sachen halt auch gar nicht mehr so lustig kann, weil es dann schnell ist, oh, du machst dich über die Community lustig, und ich glaube, das ist dieser schmale Grat, oder, von dem du vielleicht auch redest, dass man irgendwie... man will es schon leicht und lustig erzählen, sodass auch dass du dann zu Hause sitzt und denkst, ja, so ist es schon unter Lesben manchmal. Es ist ein bisschen überspitzt, aber so ist es schon mal. Weißt du so? Sodass man dann so aus der Lebensrealität auch lachen kann. Du, Ricarda, ich würde sagen, ich habe ja auch schon Formate hier und da geschrieben oder gepitcht. Wir setzen uns mal zusammen. Du bringst die Dad-Jokes, würde man sagen, und die Lesben-Jokes. Und ich bringe die Show, ich bringe die Jazz-Hands.
Ich kann mir dich da auch sehr gut vorstellen. Also, lass uns auf jeden Fall mal reden. Ich finde, wir könnten die Welt damit verändern. Die queere Welt zumindest.
Los geht's.
So, mal klein angefangen. Und wenn es nicht funktioniert, dann nehmen wir ein kleines Leitungswasser.
Das finde ich, ist das kleine Leitungswasser mit Busenfreundin Ricarda Hoffmann und lesbische Sichtbarkeit auch noch dabei. Mein Schatz, es war mir so ein Fest. Wirklich, ich könnte mit dir jetzt noch eine Stunde reden, aber ich merke, irgendwann wird die Folge zu lang.
Es ist auch Hochreck, mit dir zu reden. Das macht schon echt Spaß, weil es also nicht die gleiche gequirlte Scheiße ist, die man oft hört, sondern weitergedacht. Und das, finde ich, macht den Unterschied. Das hat echt viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Aber wenn ihr jetzt da draußen natürlich auch merkt, hey, wir möchten noch irgendwie ein bisschen mehr erfahren. Du hast jetzt von einer Doku auf YouTube gesprochen. Die Ricarda hat ihren eigenen Podcast, die macht so viel. Dann checkt das doch mal aus. Wir haben natürlich alles in den Shownotes unten verlinkt. Natürlich auch den Weg zum Podcast. Da findet ihr wirklich 300 fast Episoden mit den spannendsten Gästen aus der Welt. Da ist für jeden wirklich was dabei und das würde ich euch sehr, sehr ans Herz legen. Und wenn ihr sonst denkt, hey, ich will mehr Sputnik Pride, dann geht ihr in die ARD Audiothek oder sonst in 2 Wochen wieder. Wir sind wieder am Start, es kommen mehr Folgen und es wird wild. Bis Danny, bye.
Tschüss.
Sputnik Pride, der Podcast über queere Themen. Host Robin Solf, Redaktion und Producing Marvin Standke. Sputnik Pride ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.